Also wir haben als Versicherer natürlich die soziale Verantwortung gewissermaßen, einem Kunden, der krank geworden ist, zu helfen. Und das auch bis zum Schluss und dem Kunden auch darzulegen, warum wir jetzt im Falle einer Ablehnung dazugekommen sind. Dass wir nicht alle Fälle anerkennen, aus den genannten Gründen, bedingt sich natürlich auch aus, gerade wenn es darum geht, Berufsunfähigkeit, liegt der Grund vor oder liegt der Grad der Berufsunfähigkeit bedingungsgemäß vor oder nicht, haben wir natürlich auch eine Verantwortung im Hinblick auf das Versichertenkollektiv. Ja. Gleichwohl betrachten wir jeden Fall individuell. Es gibt keine Ablehnungsquote. Das ist auch mein persönlicher Anspruch, um auch rechtssichere Entscheidungen zu haben. Es bringt uns im Nachhinein nichts, Prozesse zu führen, die wir dann verlieren, nur aufgrund einer bestimmten Quote, die es zu erfüllen gilt, ja, die es nicht gibt. Und dementsprechend ist es mein Anspruch, individuell mit den Fällen umzugehen. Jede Krankheit ist individuell, jeder Beruf ist individuell und jede Entscheidung muss auch individuell sein. Das macht die Leistungsprüfung auch so interessant und so spannend, wie sie ist.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das Jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Köhnke und ich bin Host in diesem Podcast. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Gästen Themen aus der Gesellschaft aufzugreifen, die direkten Einfluss auf unser Leben und die Lebensqualität haben. Wir sprechen über Fragen rund um mögliche Lebensrisiken, den Lebenswandel an sich, aber auch ganz persönliche Lebensgeschichten. Und darüber, uns das Jetzt bewusst zu machen. Das Jetzt, also genau diesen Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt. Viel Spaß beim Zuhören. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist hier bei Lebenswert immer wieder wichtiger Gesprächsanlass, den wir schon aus allen Sichtweisen und Perspektiven beleuchtet und besprochen haben. Dazu gehörte unter anderem die Sichtweise von Spezialisten für Arbeitskraftabsicherung und von Vermittlern. Wir haben aber auch die Perspektive der Gen Z kennengelernt und erfahren, wie die zu dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung steht. Und wir haben den Umgang auf Versichererseite der Leistungsprüfer kennengelernt. Und genau um diese letztere Sichtweise geht es uns heute. Wir wollen uns nämlich mit der Fragestellung auseinandersetzen, weshalb ein Versicherer einen Antrag des Kunden auf die Auszahlung einer Leistung aus der Berufsunfähigkeitsversicherung auch einmal ablehnen kann. Was, das muss ich gleich vorweg dazu sagen, in den allerseltensten Fällen passiert. Wir sprechen gleich noch mal kurz darüber, lieber Marcel. Du sitzt mir heute hier als Gast gegenüber, Dr. Marcel Käse, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist, um meine Fragen zu beantworten.
Hallo Shido, ich freue mich auch sehr, wieder dabei sein zu können.
Genau, du sagst wieder, du bist schon einmal Gast hier beim Podcast gewesen. Wir haben
Genau.
damals vor rund 3 Jahren, meine ich, gesprochen über die qualifizierte Leistungsprüfung, denn du bist Leiter der Leistungsprüfung hier bei uns im Haus bei der Hannoversche und hast damals aufgeklärt, wie allgemein die Leistungsprüfung auf Versichererseite im Kontext der Berufsunfähigkeitsversicherung eigentlich funktioniert.
Genau.
Und heute wollen wir genau diese Fragestellungen, die in der Breite der Öffentlichkeit, glaube ich, mit Vorurteilen behaftet ist, einmal bewusst da tiefer reinsteigen und aufklären darüber, welche Gründe eigentlich vorliegen, wenn Versicherer den Antrag eines Kunden auf die Auszahlung einer Leistung aus der Berufsunfähigkeitsversicherung auch einmal ablehnen. Denn dafür gibt es gute Gründe. Aber vorweg möchte ich ganz gerne eine Zahl nennen, die in dem Zusammenhang ganz interessant ist. Denn ich habe gerade schon darauf hingewiesen, es herrscht landläufig die wirklich falsche Annahme, dass Versicherer sich einfach vor der Leistung drücken wollen und die Zahlung einfach umgehen wollen, was nachweislich nicht zutrifft, denn die Leistungsquote im Markt ist sehr, sehr hoch bei Versichererseite. Und liegt regelmäßig über 80%. Bei der Hannoversche kann man hier auch deutlich einmal sagen, in 2024 sogar bei 88% Leistungsquote. Das bedeutet, wir sprechen hier über rund 10%, bei denen eine Leistung abgelehnt wurde.
Ja.
Das müssen wir einmal zur Einordnung vorweg sagen.
Definitiv. Das ist mir auch wichtig, dass du das nochmal ansprichst, um einfach mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass Versicherer Leistungen wegen Berufsunfähigkeit sozusagen ohne Grund ablehnen und Rechtsstreitigkeiten führen. Du hattest es eben gesagt, es sind nur 10% der Fälle, die abgelehnt werden, und zu den Gründen kommen wir, denke ich.
Ja, genau.
Jetzt,
ne? Genau, gerne. Also, was sind denn die Hauptgründe, die da vorliegen müssen?
Also letztlich lassen sich drei Gründe identifizieren, warum Leistungen abgelehnt werden. Als erster Punkt ist zu nennen, dass der Nachweis der Berufsunfähigkeit nicht erbracht werden konnte. Was Berufsunfähigkeit bedeutet und was dahinter steht in der Prüfung, komme ich gleich noch zu. Der zweite Punkt ist, dass der Versicherer feststellt, dass falsche Angaben bei Beantragung der Versicherung gemacht wurden zum Gesundheitszustand. Und das hat Auswirkungen insoweit, wenn ein Kunde falsche Angaben macht, sich gesünder macht, um den Versicherungsschutz zu erhalten, als sich dann sozusagen im Nachgang herausstellt. Dann stehen dem Versicherer Gestaltungsrechte zu, um sich vom Vertrag zu lösen zum Schutz der versicherten Gemeinschaft. Da geht es um Anfechtung und Rücktritt vom Vertrag. Man spricht eben von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, wenn so etwas herauskommt. Und als dritter Punkt lässt sich sagen, dass oftmals vom Kunden, ja, die Mitwirkungspflicht verletzt wird. Das heißt, er reicht keine Unterlagen ein zu seinem Gesundheitszustand und bringt den Versicherer dann leider in die Lage, nicht weiter prüfen zu können und dann entsprechend den Anspruch ablehnen zu müssen.
Mhm, ja. Jetzt hast du als ersten Grund genannt, dass die Berufsunfähigkeit nicht ausreichend nachgewiesen werden kann. Das bedeutet, dass der Kunde nicht den erforderlichen Grad der Berufsunfähigkeit erreicht, nehme ich an. Auf welche Art und Weise muss dieser Nachweis erfolgen? Beziehungsweise es klingt ziemlich abstrakt und wahrscheinlich ist ja in den meisten Fällen auch der Kunde überzeugt, dass er auf jeden Fall Berufsunfähigkeit, also dass eine Berufsunfähigkeit auf jeden Fall vorliegt. Wie wird dieser Grad nachgewiesen?
Genau. Also im Regelfall haben BU-Verträge eine sogenannte 50%-Klausel. Das heißt, eine Berufsunfähigkeit liegt nach der Definition dann vor, wenn die letzte Tätigkeit in gesunden Tagen zu mehr als 50% nicht mehr ausgeübt werden kann. Oder anders formuliert, der Beruf kann nur noch zu weniger als 50% ausgeübt werden. Und sobald diese Schwelle erreicht ist, wird die volle BU-Rente ausbezahlt. Wie sich dieser Grad dann sozusagen ergibt, es ist erstmal abstrakt, aber irgendwie auch konkret, weil 50% ist eine konkrete Angabe. Ja. Aber das hängt eben in der Prüfung stark von der Ausprägung der Erkrankung ab, dem Berufsbild und dem Einfluss der Erkrankung auf den Beruf. Also lass uns gerne mal anhand von zwei, drei Beispielen das etwas greifbarer machen. Ich würde mal anfangen mit einem Profi-Tennisspieler, der sich eine Oberarmfraktur zugezogen hat. In dem Fall würde man in der Prüfung erkennen, dass die Tätigkeit als Tennisspieler zu 100% nicht mehr ausgeübt werden kann, denn er macht nichts anderes. Er spielt Tennis, kann es aber mit einer Oberarmfraktur nicht mehr tun. Das heißt, er würde, wenn dieser Zustand länger als 6 Monate, für mindestens 6 Monate andauert, berufsunfähig sein. Wenn jetzt jemand Malermeister ist und sich eine Oberarmfraktur zugezogen hat, dann gibt es da schon wieder etwas mehr Differenzen in der Bewertung. Da würde man vielleicht annehmen, okay, der ist zu 75% berufsunfähig, weil ein Teil seiner Tätigkeit nicht nur das Streichen ist und das Spachteln von Wänden, das nicht mehr ausgeübt werden kann aufgrund der Oberarmfraktur, sondern er hat auch einen Teil Bürotätigkeit, Kundenkontakt, PC-Tätigkeit, die durchaus noch ausgeübt werden kann. Gleichwohl ist natürlich das Streichen, das Malern, das Spachteln die Haupttätigkeit. Insoweit wird man hier nicht von 100% ausgehen können, sondern nur zu 75%. Mhm. Gleichwohl wird er auch die volle Berufs- und Fähigkeitsrente bekommen. Es ist immer wichtig zu sehen, wie der Beruf ausgeprägt ist. Das ist uns als Versicherer auch wichtig, den Kunden da frühestmöglich abzuholen, um Informationen einzusammeln. Wir haben spezielle Fragebögen, in denen abgefragt wird, wie der Beruf ausgestaltet ist. Ich mache es an einem anderen Beispiel noch mal etwas deutlicher, warum das so wichtig ist. Jemand leidet an einer stark ausgeprägten Sozialphobie. Kann ich mit Menschen reden? Kann ich mit anderen Menschen in Kontakt treten? Hat Angst davor? Bekommt Beklemmungen? Und ist sozusagen psychisch erkrankt. Wenn uns jemand, der diese Erkrankung hat und angibt, er ist als Büroangestellter tätig, wird man sich anschauen müssen, wie dieser Beruf ausgestaltet ist. Alleine die Angabe, ich sitze im Büro am PC, wird, wenn wir keine weiteren Angaben bekommen, dazu führen, dass wir den Grad der Berufsunfähigkeit nicht einschätzen können, weil wir nicht wissen, ja, gibt es da Kundenkontakt, gibt es vielleicht eine Führungsverantwortung, gibt es sozusagen als Teil seiner Tätigkeit Telefonate mit Kunden, Veranstaltungen etc. Je detailreicher uns das mitgeteilt wird, desto besser können wir auch die Einschätzung treffen, dass Berufsunfähigkeit vorliegt oder eben auch nicht. Mhm. Das heißt, die Ausprägung des Berufs, die prägenden Tätigkeiten sind essentiell für die Bewertung, ob Berufsunfähigkeit vorliegt. Und darüber bestimmt sich dann auch letztlich der Grad der Berufsunfähigkeit. Mhm.
Ja, danke, dass du das jetzt ausgeführt hast. Es ist, glaube ich, sehr hilfreich, dass du einmal eine körperliche Beeinträchtigung beschrieben hast und auf der anderen Seite aber eine psychische. Denn die Diagnose darüber ist natürlich nicht ganz so eindeutig für jedermann nachvollziehbar, wie wenn ich mir jetzt eine Armfraktur, Oberarmfraktur zugezogen habe. Das kann jeder sehen. Bei einer psychischen Erkrankung sind die Ursachen eben nicht sichtbar. Und da ist ja wahrscheinlich auch der Nachweis schwieriger, nehme ich an. Oder ist das nicht so?
Ja, also wenn man es anhand von Bildgebung festmacht, du hast es eben auch gesagt, bleiben wir bei der Fraktur. Das lässt sich über eine Bildgebung feststellen, wie stark jemand dann auch dadadurch beeinträchtigt ist.
Wie stark die Fraktur ist
oder auch mit dem Bandscheibenvorfall. Gibt es ja auch unterschiedliche Ausprägungen von einem Bandscheibenvorfall. Anhand von der Bildgebung kann man aber sagen, okay, der ist so und so stark ausgeprägt und das hat eine Beeinträchtigung zur Folge. Das hat man bei einer psychischen Erkrankung insoweit nicht. Da gibt es Befundberichte, da gibt es vielleicht Berichte aus aus einem stationären Aufenthalt, da gibt es Berichte von Psychiatern, Psychologen, die sozusagen eine Bewertung auch vornehmen oder sozusagen aufschreiben, wie es der betroffenen Person geht, was sie erzählt. Das macht im Kern natürlich die Entscheidung darüber, inwieweit diese Erkrankung auch so sich manifestiert hat und in einer Schwere vorliegt, die sozusagen zur Berufsunfähigkeit führt, schwieriger. Mhm. Ja, definitiv. Je mehr Unterlagen uns vorliegen und eingereicht werden, je mehr Anhaltspunkte wir haben, desto leichter ist dann letztlich auch die Entscheidung in diesen Fällen zu treffen. Gleichwohl sind wir sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team keine Ärzte, ja, und auch keine Psychologen. Wir haben ein sehr, sehr hohes Know-how, eine sehr, sehr hohe Expertise im Team und können medizinische Sachverhalte im Hinblick auf den Beruf sehr gut bewerten. Gleichwohl gibt es immer wieder Einzelfälle, wo die Gesellschaft und auch wir an unsere Grenzen stoßen. Und bevor wir dann eine Entscheidung treffen, sagen wir, okay, Wir haben die Möglichkeit, hier eine Begutachtung vornehmen zu lassen, mit aber einem Experten, der sich genau mit diesem Sachverhalt dann auskennt, im Hinblick auf die Erkrankung, im Hinblick auf das Berufsbild, um dann sozusagen eine Einschätzung zu bekommen, aus medizinischer Sicht insbesondere, ob dann Berufsunfähigkeit vorliegt oder nicht.
Ja, genau. Also es sind eher mehr Informationen als zu wenige hilfreich für Absolut. Euch natürlich, um einzuschätzen, nicht nur über den gesundheitlichen Status oder die Gesundheitshistorie, sondern auch über die konkrete berufliche Tätigkeit, wie du eben beschrieben hast.
Ganz genau.
Ja. Damit ihr die Einschätzung treffen könnt. Genau. Ja. Als zweiten Grund hattest du die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht benannt. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Versicherungssprech, ist es auch. Und gemeint ist damit natürlich einfach nur, das hast du auch schon beschrieben, dass der Kunde bei Antragstellung keine wahrheitsgemäßen Angaben über seinen Gesundheitszustand gemacht hat. Daran anschließend die Frage, ist es nicht manchmal auch schwierig, selber einzuschätzen, wie man gesundheitlich dasteht? Oder ist einem vielleicht auch manchmal gar nicht bewusst, ob man bestimmte Vorerkrankungen mitbringt? Wie gehen Kunden da am besten vor? Hast du da einen Tipp, damit man wirklich wahrheitsgemäß auch bei Antragstellung vorgehen kann und alle Angaben tätigt, die notwendig sind?
Ja. Grundsätzlich ist es so, dass bei Antragstellung auf eine Versicherung, wir reden hier über die Antragstellung zu einer Versicherung und nicht um die Antragstellung auf Leistung, dass der Kunde bei Antragstellung zu der Versicherung Gesundheitsfragen beantworten muss, damit wir eine Einschätzung darüber treffen können, ob wir ihn versichern oder nicht. Die Fragen sind insoweit so klar formuliert mit einer beispielhaften Aufzählung, zum Beispiel was den Bewegungsapparat angeht, Rückenbeschwerden, Brüche, Unfälle und so weiter. Das wird alles aufgezählt, um dem Kunden eine möglichst hohe Hilfestellung zu geben, sich auch an gewisse Umstände zu erinnern.
Ja.
Wir fragen jetzt nicht nach einem Schnupfen oder nach einer Erkältung, sondern wir fragen schon nach gefahrerheblichen Erkrankungen, an die man sich für einen bestimmten Zeitraum, wir sprechen hier in der Regel von 5 Jahren, auch gut erinnern kann, gerade wenn es um zum Beispiel Herzerkrankung, Herzrhythmusstörung, psychische Erkrankung geht. Das wird man nicht so schnell vergessen, dass man, oder zumindest sollte man sich insofern auch anstrengen, sich daran zu erinnern. Das ist sozusagen auch eine Obliegenheit des Kunden, das wahrheitsgemäß anzugeben und sich einen Blick darüber zu machen, okay, was war denn in den letzten 5 Jahren bei mir los? Natürlich fällt das nicht allen gleich leicht. Ich kann da eine Empfehlung insoweit geben, dass wenn man Zweifel hat, ob etwas vorlag und man sich nicht mehr daran erinnern kann, durchaus mal die Karteikarte vom Hausarzt anfordern oder auch auf die Krankenkasse zugehen oder Krankenversicherung, sich einen Auszug geben lassen, um zu schauen, okay, war ich eigentlich in den letzten 5 Jahren, wenn das der Abfragezeitraum ist, wegen den abgefragten Erkrankungen und Beschwerden in ärztlicher Behandlung.
Ja.
Es geht um Erkrankungen, die in der Regel bei einem Arzt oder Facharzt auch behandelt wurden.
Mhm. Ja. Ja.
Danach wird gefragt, das ist für uns gefahrerheblich, das wollen wir wissen. Und der Kunde sollte sich insoweit daran erinnern können. Wenn er das nicht kann, gibt es die Möglichkeit für ihn natürlich eine Krankenkassenauskunft einzuholen oder auch eine Arztauskunft.
Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, bei Antragstellung auf eine Berufsunfähigkeitsversicherung den eigenen Krankenbericht einmal einzusehen, um sich nochmal zu vergegenwärtigen, was alles vorgefallen ist, wenn man es jetzt ad hoc aus dem Kopf nicht mehr weiß. Und eben auch Dinge anzugeben, zum Beispiel eine Oberarmfraktur, die schon ausgeheilt ist und unter der ich im Moment nicht mehr leide, kann aber trotzdem nochmal zu Spätfolgen kommen.
Genau, richtig. Also die Angabe an sich ist erstmal nichts Schlimmes. Der Versicherer oder wir bewerten das dann anhand der Angaben. Und trotz Angaben kann es ja sein, dass der Vertrag zu normalen Bedingungen angenommen werden kann und ohne Beitragserhöhung oder Ausschlussklausel dann in den Versicherungsschutz geht.
Mhm. Ja, genau.
Aber der Kunde tut sich einen Riesengefallen damit, im Leistungsfall Klarheit zu haben oder Gewissheit zu haben, dass dieser Punkt sozusagen kein Störfeuer darstellt in der Leistungsprüfung.
Ja, na klar, denn dann soll es ja auch gerne schnell gehen, ne? Genau. Dass die Auszahlung dann eben auch geleistet wird. Ja. Als dritten Grund hast du den Punkt benannt, dass Kunden sich auch auf die Rückfragen des Versicherers nicht mehr zurückmelden können. Das gibt es eben auch, ne? Du hast jetzt gerade beschrieben, dass da ja auch detailreichere, umfassendere Informationen beigebracht werden müssen natürlich, damit ihr als Leistungsprüfer auch einschätzen könnt, was da konkret vorliegt. Jetzt hast du auch schon den Punkt psychische Erkrankungen angesprochen und wir wissen aus Vorgesprächen mit Betroffenen, aber auch mit den Angehörigen, dass es oftmals schwierig ist, in diesen Fällen schlichtweg aus dem Bett aufzustehen morgens. Also das kann man sich gar nicht so vorstellen, aber alle haben es so beschrieben, dass natürlich dort auch eine Antriebslosigkeit da ist, eine Leere, aufgrund derer die Betroffenen häufig einfach nicht in der Lage sind, die einfachsten Dinge zu tun, geschweige denn eben Dokumente, Unterlagen auszufüllen, die der Versicherer braucht. Gibt es Möglichkeiten, wie man diesen Kunden helfen kann?
Ja, die Erfahrung haben wir in der Vergangenheit gemacht, dass Kunden sich gemeldet haben und gesagt haben, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich bin so erschöpft und antriebslos und leer sozusagen, ja, und nicht da auch noch oder habe keine Kraft dafür, ja, den Antrag ordnungsgemäß zu stellen. Also erstmal haben wir in meinem Team oder hat der Kunde die Möglichkeit, von Anfang an einen direkten Ansprechpartner zu haben oder hat einen direkten Ansprechpartner, der ihn von Beginn der Leistungsantragsstellung bis zum Abschluss begleitet, mit einer festen Telefonnummer, mit einer festen E-Mail-Adresse und sozusagen den Leistungsprüfungsprozess mit ihm durchgeht.
Also immer einen verlässlichen Ansprechpartner.
Immer einen verlässlichen Ansprechpartner, genau. Daneben haben wir seit letztem Jahr die Möglichkeit auch für die Kunden oder bieten einen Service an über Medicals Direct, ein Partner von uns, den wir sozusagen anfragen können bzw. beauftragen können, zum Kunden zu fahren. Ja, und den Antragsfragebogen, das Zusammenstellen, beim Zusammenstellen der Unterlagen zu helfen, den Antragsfragebogen auszufüllen, damit der Kunde nicht alleine ist in der Situation, sondern dann vor Ort bei sich zu Hause jemanden hat, der ihn unterstützen kann.
Mhm. Oh, das hört sich gut an. Das heißt, da ist es ein Service, den wir jetzt bieten. Kostet der für den Kunden Geld?
Nein,
ist der kostenpflichtig?
Der ist kostenlos für den Kunden und kann jederzeit in Anspruch genommen werden.
Wenn es also einmal zu einer Ablehnung durch den Versicherer kommt für die Kunden, welche Möglichkeiten haben Kunden in dem Fall vorzugehen, wenn sie die Ablehnung nicht verstehen, wenn sie die Ablehnung vielleicht auch nicht akzeptieren wollen?
Also im Fall einer Ablehnung oder anders gesagt, wenn wir als Versicherer feststellen, okay, die Unterlagen reichen nicht aus, beziehungsweise die Erkrankung hat nicht den Schweregrad, damit bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit eintritt. Wir haben hier eine Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht festgestellt. Informieren wir den Kunden erstmal darüber, ausführlich über den Sachverhalt, über die uns vorliegenden Unterlagen und über den Inhalt, so wie wir sie verstehen. Mhm. Das heißt, wir avisieren erstmal eine Ablehnung an und geben dem Kunden zu erkennen, okay, der Fall kann gerade leider nicht positiv für dich entschieden werden, wenn du nichts dazu sagst, beziehungsweise wenn wir jetzt keine weiteren Unterlagen von dir bekommen. Und wir weisen dann den Kunden darauf hin, beziehungsweise bieten ihm die Möglichkeit, unsere avisierte Entscheidung durch einen unabhängigen Versicherungsberater, Rentenberater oder einen Verbraucherschützer überprüfen zu lassen. So. Auch da übernehmen wir die Kosten. Mhm. Das heißt, wir bewegen uns hier auf Augenhöhe mit dem Kunden, wie im Übrigen, ich hatte das eben gesagt, durch den direkten Ansprechpartner, durch die direkte Ansprechpartnerin, ja, während des gesamten Leistungsprüfungsprozesses, auch bei der Ablehnung, wenn es unangenehm werden kann, sagen wir nicht, okay, wir lehnen jetzt ab und dann machen wir das Ding zu, sondern auch da bleiben wir im Dialog und auf Augenhöhe mit dem Kunden und bieten dann die Möglichkeit, unsere avisierte Entscheidung nochmal vorab überprüfen zu lassen.
Mhm. Das heißt, ihr lasst den Kunden nicht alleine mit einer Entscheidung, die ihr voraussichtlich treffen werdet.
Genau, finde ich total wichtig, weil es ja letztlich darum geht, dem Kunden in einer gesundheitlichen Notlage bestmöglich zu unterstützen. Ja. Also wir haben als Versicherer natürlich die soziale Verantwortung gewissermaßen, einem Kunden, der krank geworden ist, zu helfen. Und das auch bis zum Schluss und dem Kunden auch darzulegen, warum wir jetzt im Falle einer Ablehnung dazugekommen sind. Mhm. Dass wir nicht alle Fälle anerkennen, aus den genannten Gründen, bedingt sich natürlich auch aus, gerade wenn es darum geht, Berufsunfähigkeit, liegt der Grund vor oder liegt der Grad der Berufsunfähigkeit bedingungsgemäß vor oder nicht, haben wir natürlich auch eine Verantwortung im Hinblick auf das Versichertenkollektiv. Ja. Gleichwohl betrachten wir jeden Fall individuell. Es gibt keine Ablehnungsquote. Das ist auch mein persönlicher Anspruch, um auch rechtssichere Entscheidungen zu haben. Es bringt uns im Nachhinein nichts, Prozesse zu führen, die wir dann verlieren, nur aufgrund einer bestimmten Quote, die es zu erfüllen gilt, die es nicht gibt. Dementsprechend ist es mein Anspruch, individuell mit den Fällen umzugehen. Jede Krankheit ist individuell, jeder Beruf ist individuell und jede Entscheidung muss auch individuell sein. Das macht die Leistungsprüfung auch so interessant und so spannend, wie sie ist.
Ja, das ist natürlich eine unglaublich vielseitige Tätigkeit, die ihr da macht und auch sehr viel Verantwortung an der Stelle, die ihr habt gegenüber dem Kunden, gegenüber natürlich auch dem Versichertenkollektiv. Du hast es gerade beschrieben. Insofern merkt man an den Ausführungen von dir, wie wichtig es ist, bei Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung schon, sich nicht nur mit dem Tarif auseinanderzusetzen und damit, was der im Zweifel kostet, sondern eben auch mit der ganz individuellen Krankheitsgeschichte einmal intensiv zu beschäftigen und zu gucken, welche Anforderungen hat man dann eben auch.
Genau, richtig.
Ja. Zum Schluss würde ich gerne noch mal von dir wissen, hast du aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit und den Einblicken, die du da tagtäglich in der Leistungsprüfung bekommst, du hast ja sicherlich eine sehr differenzierte Sicht auf auch das Thema Gesundheit für dich selber, Vorsorge für dich selber. Gehst du anders mit dir um? Gehst du vorsichtiger mit dir um? Bist du im Alltag irgendwie dir der Risiken bewusster? Also weil ich weiß, du machst viel Sport und du bist natürlich irgendwie auch viel draußen. Ich glaube, du gehst joggen. Du hast letztes Mal erzählt, dass du gerne Tennis spielst und eben sehr bewegungsfreudig bist. Von daher die Frage, wie gehst du da in dem Punkt selber mit dir um?
Also vorsichtiger würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich aus meiner Verantwortung auch als Familienvater und natürlich gewissermaßen auch vorsichtig. Ich würde jetzt nicht irgendwie in den Wingsuit stecken und vom Berg stürzen, das nicht. Aber ich würde es anders formulieren. Ich gehe achtsamer mit mir um und weiß um die Bedeutung eines Gesundheitszustands, eines guten Gesundheitszustands. Treibe Sport, ernähre mich bewusst, um sozusagen nicht in eine Situation zu kommen. Das kann immer mal passieren durch einen Unfall, da ist niemand irgendwie davor geschützt, aber trotzdem versuche ich, achtsam im Alltag zu sein und sozusagen bewusst auch Momente zu erleben, weil ich durch die Tätigkeit auch sehe, wie schnell etwas kippen kann und wie schnell das Leben vielleicht auch aus den Fugen geraten kann.
Ja, genau. Ja, das ist gut, wenn man sich das auf jeden Fall unterbewusst immer wieder sagt, wenn man das auch weiß und damit eben wertschätzend umgeht. Ne? Das ist wichtig. Ja, Marcel, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt eine sehr gute Übersicht bekommen über die Hauptgründe, die einmal auch eine Ablehnung bedeuten können. Und wie gesagt, wir haben hier über die knapp 10% aller Fälle gesprochen. Mal können es etwas mehr sein, mal etwas weniger, je nachdem. Aber ich glaube, es hat uns jetzt sehr, sehr gut mal umfassend aufgeklärt darüber, was auf Versichererseite an Gründen vorliegen muss, damit eine Ablehnung überhaupt möglich ist. Insofern vielen Dank für deine Erläuterungen und deine Zeit, die du heute hier für mich aufgebracht hast.
Sehr gerne. Danke dir.